Moin.
Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstücken auf dem Dorf.
Ja.
Ja. Ja, und du? Ist der Kabel noch heiß?
Bitte. Ein Wach ist irgendwie anders, ne?
Naja.
Moin. Moin, mein Schätzchen. Na?
Na,
mein kleines Streifenhörnchen.
Streifen.
Ottilie hat so ein süßes T-Shirt an.
Ja.
Lauter Streifen.
Ja. Ja, und seitdem bin ich ein Streifenhörnchen.
Und dann ist er immer mein Streifenhörnchen.
Es gibt auch ein großes Streifenhörnchen.
Ganz große
Ganz
Streifenhörnchen.
Große Streifenhörnchen.
Mm. Morgen, ihr Lieben.
Morgen.
Na, wieder Sonntag, ne?
Immer
der schönste
Sonntag.
Tag der Woche. Weil um diese Uhrzeit könnt ihr uns hören.
Ja. Und
diese
damit
beiden
geht die Sonne
brillanten
auch.
Leute.
Ja, wir haben beide Brillen auch, das stimmt. Weil sonst können wir nichts mehr gucken. Ja, so, aber wir bekommen tatsächlich immer wieder Zuschriften, die sagen, das freut uns so richtig. Jo, ne? Also jeder Sonntag ist wie ein Ritual, wir hören euch.
Ja.
Irgendwann war jemand, der sagt, wir hören euch morgens im Bett mit Brötchenkrümel und so.
Ja,
und
genau
sogar,
so.
Und sogar Mann und Frau, sagt die Frau hat geschrieben, ja, sogar mein Mann hört euch mit, so.
Ja, guten Morgen, Mann, also finde ich auch toll.
Guten Morgen, Frau, guten Morgen, Brötchenkrümel.
Ja, genau. Also so stelle ich mir das auch vor, so ein gemeinschaftliches Frühstück. Ich habe ja schon mal irgendwie so gesagt, wir müssten uns eigentlich einen großen Bus besorgen.
Ja.
Und da sind dann lauter Tische drin und Stühle.
Ja.
Und alles, was man fürs Frühstück braucht. Und dann fahren wir durch die Bundesrepublik.
Ja.
Und überall machen wir dann ein Frühstück.
So, das wäre geil, ne?
Ja.
Gibt es das nicht irgendwo so Frühstück so an so was, alle in weißen Gewändern
genau.
und weißen Tischen? Muss nicht unbedingt sein.
Muss nicht unbedingt. Aber
Nein,
wir würden
aber
dann
so
Frühstück.
In der Richtung, genau.
Ne? Und wir würden euch die Geheimnisse des Pimmelsbrötchens zeigen und so. Und dann würden wir so die lokalen Spezialitäten dann mal einfordern.
So, genau.
Ja, das wäre doch mal lustig, ne? Ja.
Ja, also, ne, wer von euch finde ich es. Und Zeit
der Frühstücksbus.
Der kann das irgend so ein Eventmanager. Ja, bitte. Wir sind dabei.
Ja.
Und das sehen wir dann alles auf und wird gefilmt.
Und der Bus, ne? Und dann Psychologen on Tour.
Ja, so.
Ja.
Beim Frühstück.
Ja.
Und so kommen wir dann. Ja, irgendwie so.
Ja, ich
so
habe ja neulich
berühmt.
Auch mitgekriegt, dass man ja heute auch Podcasts und sowas alles auch gerne so in Happenings und Events
True Crime Podcasts.
Ja, so richtig. Ja. Das ist ja eine große Veranstaltung und so. Finde ich ja auch interessant.
Ja, auch hier Kollegin Stephanie Stahl, ne? Dein Kind in dir muss Heimat finden, schon seit gefühlt 100 Jahren, Spiegel-Bestsellerliste, die tritt dir jetzt auch auf. Oh,
ja, ne?
dein Tee ist, glaube ich, fertig.
Alexa, Schluss.
Alexa frühstückt auch mal mit uns mit.
Mhm. Damit ihr jetzt endlich mal wisst, dass auch wir im modernen Zeitalter angelangt sind und wofür wir dieses Ding missbrauchen.
Die einzige Frau, die wirklich meistens auf mich hört. Es sei denn, ich vergesse vorher dieses A-Wort zu sagen. Ich sage es nicht, weil die springt ja immer drauf an, denn dann ist doof.
Ja, aber die hört immer auf dich.
Die hört auf mich. Und seitdem wir diese Dame haben, funktioniert das auch mit dem Tee.
Ja, das benutzen
Eiern
wir ständig.
Und so.
Ja.
So, erstmal Prost.
Ja. Ne?
So, aber jetzt, wie kommen wir jetzt? Also fangen wir doch mal an. Erstmal wirklich danke für die Zuschriften und die Kommentare von euch. Und ein Kommentar, der hat uns dann per E-Mail erreicht und das ist der von Claudia. So, moin Claudia, ich denke, du hörst, weil du sagst ja, du hörst uns sowieso. Also danke für deinen Kommentar. Und sie hat ganz ehrlich geschrieben, die heutige Podcast-Folge musste ich frühzeitig abbrechen, also die von letzter Woche, weil ich ehrlich gesagt genau damit gestruggelt habe, dass ihr beide so über das Medikament Ozempic hergezogen habt. Kleine Review, ne? Ozempic ist ein Medikament, was unter anderem auch bei Abnehmen helfen kann. Und da haben wir drüber geredet, dass Ozempic durchaus auch Nebenwirkungen haben kann und dass du eben auch wieder zunehmen kannst, wenn du es nicht mehr spritzt und so weiter und so fort.
Und eigentlich auch eine relativ schwierige Angelegenheit ist.
Genau.
Prinzipiell. Wir haben aber auch darauf hingewiesen, also was mich am meisten gestört hat, ist, dass es so einen Hype kriegt. Darum ging es vor allen Dingen. Und dass Leute wie Kim Kardashian oder so, die augenscheinlich wirklich keine Figurprobleme haben, Gott, die müssen vielleicht oder wollen vielleicht ein Kilo abnehmen oder was, das ist, dass die sich mit solchen Sachen beschäftigen, das ist, geht irgendwo, geht nicht in meinen Kopf. Und dass alle Welt brüllt und schreit und so weiter und dieses Zeug haben will, um eine Diät zu ersetzen. Und
da ging es um den einfachen Weg, ne, ja, dass viele Menschen doch.
Und es ging um Abkürzung.
Ja, um Abkürzung,
genau. Ne? Mhm. Nun haben wir diese Mail bekommen und die fand ich richtig gut.
Ja, danke, Claudia.
Weil Claudia hat nämlich genau gesagt, dass es bei ihr anders ist.
Ja, genau. Ne? Und sie hat auch gesagt, und ich kämpfe so lange, bis ich es verschrieben bekomme, weil ich es einfach für mich anders nicht mehr funktioniert, abzunehmen. Ja. Ne? Und da hat sie dann ihre Geschichte geschrieben und sie hat schon künstliche Hüfte und all das.
Das ist eine junge Frau.
Also eine junge Frau
mit zwei Kindern und so. Und da kommen wir nochmal auf den Punkt, Claudia, das finde ich genau richtig, kämpf weiter. Es ist für mich, das hätten wir nochmal sagen müssen. Mhm. Ich finde, es ist ein Riesenunterschied, wenn du einen Arzt hast und dieser Arzt verschreibt dir etwas, weil alles dafür richtig ist.
Ja.
Und du überlegst vor und hin und dein Arzt überlegt vor und zurück. Und so einfach ist es nicht. Und du hättest es gern, weil das ein Ausweg ist. Und so hin und her. Und dann ist es eine medizinische Indikation.
Ja.
Dann finde ich, ist das völlig in Ordnung.
Ja.
Das ist auch für den einen oder anderen mit einem Magenband in Ordnung.
Mhm.
Wirklich. Aber es kommt immer auf denjenigen einzeln an und das ist nicht so mal eben und lapidar. Mhm. Was mich nervt, ist, dass es so eine Modeerscheinung plötzlich wird.
Mhm.
Auf der einen Seite ist es wirklich ein Medikament, das gilt ja für andere Sachen auch. Eine OP oder ein Medikament oder sowas für Menschen, die wirklich das brauchen, die wirklich medizinische Indikatoren dafür haben.
Ja.
Und dann wird es auf der anderen Seite so, boah.
Ne? So als Modeerscheinung.
Ja.
Ne?
Nee. Ähnlich wie es auch viele Operationen gibt, die eigentlich aus dem Bereich der Wiederherstellungschirurgie kommen und dann als Schönheits-OP landen.
Genau.
Und Leute fangen da an, wie die Irren, sich den Hintern aufzupustern. Und
Brazilian Butt.
Ja, und nur weil das geht und weil das möglich ist.
Das ist so schmerzhaft.
Ja.
Ich habe mal jemanden kennengelernt, die hatte sowas gemacht und die konnte wirklich sehr lange nicht sitzen.
Ja. Also das ist nicht einfach nur ein Scherz. Nein. Und das sind junge Körper, das sind junge Menschen, die das zum größten Teil machen, kaum 20, wo man dann wirklich sagt, oh bitte, es kommen im Laufe des Lebens Schwierigkeiten dazu. Ist es wirklich gut, den Körper schon mit so jungen Jahren wirklich
zu verstümmeln, ne?
Zu also verstümmeln.
Und Sachen und rauszuschneiden, die
reinzusetzen und so weiter. Und es passiert ja auch immer wieder irgendetwas. So einfach ist das Ganze nicht. Es ist immer noch eine schwere OP.
So.
All diese Sachen sind ja nicht einfach. Weder ein Magenband noch diese Ozempic noch irgendwas ist einfach mal eben so zwischen Tür und Angel. Da muss man sich mit beschäftigen, man muss seine Ernährung umstellen, man muss sich darauf einstellen.
Übrigens nur nebenbei, ne? Die Erfolgsquote, die ja da ist bei Ozempic, bei dieser Spritze. Was die wenigsten wissen, ist, die Untersuchungen fanden statt bei Patienten, ja wirklich noch unter klinischen Bedingungen, die zusätzlich zu dieser Spritze auch eine Ernährungsberatung und natürlich ein Bewertungsprogramm absolviert haben. Darf man nicht vergessen. Ne? Also auch da wieder der Wunsch, allein ich nehme eine Spritze und schwupp, ist alles erledigt. No, schlank im Schlaf, no, es gehört dazu viel Mühe.
Also, ja, und deshalb ist das auch nicht so einfach. Also deshalb kann man nicht sagen, oh Mensch, ich gehe jetzt zum Arzt und juhu, und dann ich wiege 20 Kilo zu viel und dann ist es das. Nee, also da gehört dann schon ein bisschen mehr dazu. Und wenn dann jemand wie Claudia wirklich dafür kämpft, weil die muss dann dafür kämpfen auf einmal, obwohl bei ihr alle Indikatoren dafür sprechen, dann mit Knie-OP und in jungen Jahren und so weiter und so fort. Dann und vielen Versuchen. Und ja, dann müsste das da ja einfacher sein. Es müsste, also, wie soll ich das sagen? Also, für medizinische Zwecke und für in medizinischen Umfeld
Und da dürfen dann auch die Krankenkassen, weil Krankenkassen wollen sparen. Es tut mir leid, das ist so. Mhm. Deren erster Job ist es zu sparen. Es werden viele Sachen erstmal abgelehnt in der Hoffnung, dass du nicht in Widerspruch gehst, ob das eine Reha, ob das eine Therapie ist. Es gibt so viele Möglichkeiten. Mhm. Und dann hoffe ich eben, dass jeder von euch in so einer Situation ist, den Mut hat, die Ausdauer hat, vielleicht auch Helfer hat, die ihm denn dabei helfen, und dann gehst du auf die Barrikaden, dann gehst du gegen an. Und ganz viele, die dann Widerspruch einlegen, die bekommen dann tatsächlich auch recht. Also, liebe Claudia, ne, das wollten wir erstmal nochmal gerade rücken. Danke. Du hast doch noch so schön geschrieben, lieber Michael, sag Annika ganz liebe Grüße. Der Podcast ist jeden Sonntag mein Highlight. Nur die aktuelle Folge, ich konnte sie mir nicht anhören. Entschuldigung. Nee, komm.
No.
Man muss sich nicht entschuldigen.
Nein, überhaupt nicht.
Und wir freuen uns.
Im Grunde genommen ist das sogar ganz, also, wenn du irgendwann mal reinhörst, es geht wirklich um diese, um diesen Hype, um diese Modeerscheinung bei sowas im Allem. Und ich denke, das ist genau richtig, dafür Dinge auch zu kämpfen und sich darüber klar zu werden. Mhm. Also sich ruhig damit auch auseinanderzusetzen und vielleicht nicht gleich so sicher zu sein, sondern dann zu sagen, ja, ich will das. Mhm. Aus den und den und den und den Gründen. Und die besprichst du auch mit dem Arzt und die besprichst du auch mit deinen Freunden und wirst dir immer sicherer. Mhm. Und dann weißt du auch, warum du da in die Richtung gehst.
So. Genau so.
Und weißt, für dich gilt das sowieso nicht. Du bist keine Kim Kardashian, ich auch nicht. Also ganz ehrlich, nein.
Nein, ich auch nicht.
Und so. Wenn ich Kim Kardashian wäre, dann würde ich doch nicht anfangen, über so eine Spritze nachzudenken, mein Gott, nochmal. Mhm. Also ganz ehrlich, das halte ich für völlig bescheuert.
So, das musste jetzt erstmal gesagt werden, das vorneweg. Und wie kriegen wir jetzt den Übergang zu unserem Thema gegen die Angst?
Ja, da habe ich dich vorhin schon mal gefragt.
Ja, ich hatte doch irgendwas gesagt, habe ich wieder vergessen.
Ja, du hast gesagt, also das ist was wert ist, dass man ja für etwas kämpft.
Ja.
Und dass einem natürlich, wenn man dann so Gegenargumente und sowas sieht, dass man oft eben dann auch gerade, dass einem klar wird, Mensch, also hier möchte ich aber gegen angehen.
Genau. Und das haben wir im Moment. Wir haben eine Welt, die voller Angst steckt und auch durchaus berechtigt. Wir haben schlimme Kriege im Moment, die gar nicht so weit weg sind von uns. Wir haben in Deutschland, so wird uns gesagt, eine Wirtschaftskrise. Wir haben Menschen, denen zunehmend nicht gut ist, die geht. Also wir haben die psychischen Erkrankungen nehmen zu, zahlenmäßig. Menschen, die sich wegen Krankheiten krank schreiben lassen, waren noch nie so hoch wie im letzten Jahr. Und wahrscheinlich, weiß ich nicht, wie es dieses Jahr aussehen wird. Und all das, es atmet so eine, es wabert so eine Angstwolke über uns. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, deswegen wollten wir auch heute mal gegen die Angst sprechen. Und das aktuelle Beispiel, heute auch in Schleswig, es wird Demonstrationen geben, gegen rechts, gegen die AfD vor allen Dingen. Und das ist doch fantastisch, wie viele Menschen sich deutschlandweit in großen und in kleinen Städten zusammentun und sagen, nein, wir wollen nicht so eine rechte Partei, wir wollen nicht so ein Gedankengut, so eine Ausländerfeindlichkeit, so ein schlimmes Gedanken. Wir wollen das nicht hier in Deutschland, wir wollen das auch nicht fördern. Und das ist schon gegen die Angst. Das finde ich so schön, dass man sich solidarisch dann zeigt mit vielen anderen. Und da ist die Angst dann auch nicht mehr. Also das ist ein Mittel gegen Angst, zu wissen, ich bin nicht allein. Und wir haben auch zusammen, haben wir durchaus Power. Und Entschuldigung, was die Bauern erreicht haben mit ihren Protesten. Siehe da, einige Forderungen oder einige Ideen der Politik wurden wieder zurückgenommen oder relativiert. Heißt also, die da oben machen ja sowieso nur das, was sie wollen. Wir können ja sowieso nichts gegen machen. Stimmt so nicht. Nein. Wir können nicht alleine was machen, aber zusammen können wir was dagegen machen.
Und
dann wird die Angst auch weniger.
Und ich fand das so toll, dass das so, gerade in den letzten Tagen auch so, dass das so unglaublich viele Menschen waren,
ja,
die gegen rechtsradikal,
ja,
protestiert haben.
Ja. Ja.
Einfach weil ihnen plötzlich klar wurde, das fing schon mal alles genauso an. Nein. Mhm.
Und siehe da, die Wirkung, ne, die Umfragen zeigen, dass die AfD anscheinend doch an Wählergunst verloren hat.
Ja, auch im Zuge dessen,
dass der Mittelstand, der große Mittelstand bei uns, also die ganz enttütlichen, normalen Leute, dass die plötzlich auf die Straße gehen. Ah, das ist in Deutschland sehr selten. Also das war vor dem Mauerfall war das so, da haben Menschen protestiert. Aber im Vergleich zu Frankreich und anderen Ländern, wo sehr schnell und viel auch protestiert wird, bis in Deutschland sich etwas bewegt, das dauert.
Mhm. Ne? Also, fand das gut. Also ja. mich hat das sehr, wie soll ich mal sagen, mich beruhigt geradezu. Mhm. Weil ich gedacht habe, es kann doch nicht wahr sein. Mhm. Dieser Rechtsruck, das ist ja schon...
Das war europaweit. Ne? Das kann man sagen, weltweit.
Ja, weltweit eigentlich. Und wir haben einen Bericht im Fernsehen gesehen, Monitor, wo auch klar wurde, dass das auch nicht alles so ganz zufällig ist.
Ja.
Und dass es tatsächlich auch Politiker und Privatpersonen gibt, die mit ihrem Vermögen und ihren Verbindungen solche rechtsradikalen Verbindungen unterstützen.
Mhm.
Und ich finde es gut, sich dagegen zu wehren.
Mhm. Also da steckt, das ist gelenkt, da steckt ein Interesse, was wir gar nicht so natürlich gar nicht so mitbekommen. Aber auch so, weißt du, diese vermeintlich einfachen Lösungen, nehmen wir mal das, was ja die AfD sich ganz groß auf die Fahne schreibt, Ausländer raus. Also, ne, so. Und da sagt ganz richtig jemanden, dessen Mutter in einem Pflegeheim ist und das Pflegeheim besteht aus sehr vielen ausländischen Mitarbeitern.
Überall, ja.
Überall.
Die Pflegedienste.
Die sagt ganz richtig, und wer soll denn meine Mutter bitte schön pflegen?
Ja.
Also bitte, wer auch immer so auf so eine Parole reinfällt, das Schöne gegen Angst ist ja, Angst ist ja ein sehr wichtiges und ein sehr intensives Gefühl, kennt jeder von uns. Und das hat vom Ursprung her, ist es ja auch überlebenswichtig, ne, Angst zu haben, wenn weiß der Himmel, wenn ein Auto plötzlich ganz schnell auf dich zukommt, ist es wichtig, dass du wegspringst. Also es hat eine Überlebensfunktion. Aber wenn die Angst irreal wird und wenn die Angst generalisiert wird, das heißt, du hast nicht nur Angst jetzt plötzlich vor Autos, sondern vor allen möglichen, das kommt so ganz schleichend, dann muss man was dagegen tun, weil dann wird es irrational. Und so eine Angst, die geschürt wird, wie Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg, bla bla, und sind nur Schmarotzer, dagegen muss unser Gehirn, unsere Großhirnrinde, die zum Denken fähig ist, zum analytischen Denken fähig ist, eingeschaltet werden. Und genau das, so der Realismus-Check. Ist es wirklich so? Nee, guck mal. Ne? Es gibt genügend Stellen, die, also gerade im Pflegebereich, in Krankenhäusern, die ohne ausländische Mitarbeiter gar nicht existieren.
Die sind extra geholt worden.
Ja, ich erinnere mich.
Ich weiß nicht wo, weil wir einfach nicht genügend Pflegepersonal haben.
Ja.
Gilt für andere Bereiche auch.
Mhm.
Von IT bis sonst wo. Uns fehlt Fachpersonal.
Und auch gegen die Angst, wenn man sagt, ja, und Deutschland und die Wirtschaft und so, ja. Okay, da gibt es viele, viele Schattierungen, warum auch Preise steigen, warum es zum Teil der Wirtschaft auch nicht gut geht. Aber auf der anderen Seite, wir haben ein Land, wo es unglaublich viele neue Ideen gibt, wo es Hunderte, wenn nicht Tausende von Startups gibt, die auch zum Teil so erfolgreich sind, dass sie sogar an die Börse gehen. Also wir haben ja ein Riesenpotenzial von kreativen, auch gerade von kreativen jungen Leuten, die auch Lust haben, was zu machen.
Ja, da steht ja manchmal nur die Bürokratie ein bisschen im Weg.
Das ist immer das Problem.
Und was natürlich viele Menschen vergessen, weil sie vielleicht auch gar nicht diese Vergleichsmöglichkeiten haben. Du warst gerade in L.A. Mhm. Meine Schwester lebt ja in England bzw. Schottland.
Mhm.
Und wir haben deshalb immer so ein bisschen Einsicht in so ausländische Systeme. Denk nur an die Krankenversicherung oder die nicht vorhandene Krankenversicherung.
Mhm.
Denk an in Amerika ist das einfach, wenn du hast keinen besonderen Kündigungsschutz.
Hm.
Wenn dir die Nase nicht, wenn dein Chef irgendwie nicht zufrieden mit dir ist, dann bist du draußen, ganz zackig, und dann kannst du sehen, wo du bleibst und suchst du den nächsten Job. Und wenn du nicht zurechtkommst, hast du vier Jobs. Und
so. Und die Krankenversicherung ist immer noch freiwillig. Das ist nicht wie bei uns gesetzlich verankert, sondern freiwillig. Und ich kenne Menschen, die wirklich durch eine Erkrankung, wie eine Krebserkrankung oder so etwas, wirklich von einem ganz normalen Verdiener und so weiter ganz, ganz unten gelandet sind.
Ja.
Und was ich in Los Angeles erleben musste, ich habe da gewohnt, in Downtown, da sind auch die großen Hochhäuser von den Banken, also eigentlich ein relativ für LA ein wohlhabendes Viertel. Und die Diskrepanz unter ganz unten, im wahrsten Sinne, habe ich Menschen, obdachlose Menschen gesehen, auf einem Niveau, das habe ich damals in Asien haben wir sowas erlebt oder in China haben wir auch sowas erlebt. Also wirklich ganz, ganz unten, ganz unten. Du siehst, ja, das sind kranke Menschen, ne? Die sind drogenabhängig. Ich möchte euch das jetzt zum Frühstück nicht genau beschreiben, ihr wisst, was ich meine.
Mhm.
Der Geruch war unglaublich, der da ausströmte. Und der eine, das weiß ich noch, der rief mich an und sagt, did you see the aliens last night? Oh, the fucking aliens. Oh, I hate them. Okay, Leute, brauchst du kein Psychologe zu sein, was mit dem los ist im Kopf, ne?
Mhm.
Also wir haben es auch viel mit psychiatrischen Menschen zu tun, die aber da keine Hilfe haben. Also, all das relativiert auch wieder.
Ja, wo man sich dann wirklich auch denkt, okay, man kann ja über den Sozialstaat meckern, dass zu viele irgendwie unterstützt werden oder wo willst du Abstriche machen? Also ich lebe lieber in einem Staat, wo man die Möglichkeit hat, umsorgt zu werden oder versorgt zu werden. Und selbst wenn es vielleicht Wartezeiten gibt, das ist nicht ideal. Habe ich nie, behaupte ich auch nicht, aber es ist immerhin möglich. Und wenn es dir richtig schlecht geht, dann wirst du unterstützt und kannst Krankenversorgung bekommen und wirst nicht plötzlich nur, weil deine Versicherung zu Ende bezahlt hast, fliegst du aus der Psychiatrie raus, ne? Und lebst auf der Straße, weil du dich einfach nicht mehr selber versorgen kannst. Das finde ich schon übel.
Also ich habe bei mir, ich behandle Menschen wirklich von ganz, ganz reich, die wirklich richtig viel Geld haben, bis zu Menschen, die Bürgergeld bekommen. Und auch die Bürgergeld bekommen, natürlich ist das nicht toll. Ah, keine Frage. Aber jeder von denen hat eine Wohnung. Jeder von denen kann auf niedrigem Niveau wirklich noch, jedenfalls beklagen die sich auch nicht, relativ gut leben, also was essen, trinken und so. Aber natürlich können die nicht in Urlaub fahren und überlegen sich dreimal, ob sie irgendwo mal was essen gehen oder mal irgendwie ins Kino oder so. Keine Frage. Aber diese Möglichkeiten, das, was ich in L.A. gesehen habe, haben die nicht. Also ich habe schon auch immer noch den, also das ist meine Erfahrung, weil ich eben auch mit diesen Menschen arbeite. Du brauchst Unterstützung, du musst auch manchmal Hilfe haben, um irgendwelche Anträge, um sich da durchzuwurschteln. Aber ich habe auch eine Zeit lang im sozialpsychiatrischen Dienstbereich gearbeitet und da gibt es Stellen for free, die dich da auch unterstützen, bei Antragstellung, wo du hingehen kannst und so weiter. Natürlich musst du wissen, wo und wissen, wie. Ja,
und das ist typisch deutsch auch manchmal sehr kompliziert und mit sehr viel Bürokratie verbunden und nicht einfach. Und das wissen wir auch alle. Aber es ist zumindest die Möglichkeit da. Also in anderen Ländern weißt du einfach, das gibt es da einfach nicht. Ne? Also wie in England zum Beispiel, da gibt es ja auch nicht so eine Arbeitslosenversicherung in dem Sinne, sondern da gibt es einen festen Satz und der ist so minimal, da kann sowieso keiner was mit anfangen. Also da weißt du einfach, du musst, wenn du arbeitest, dir möglichst viel zur Seite legen, damit du dann über die Runden kommst. Oder eben versuchen, ein Haus abzubezahlen, damit du irgendeinen Wert hast. Und auch die Lebenshaltungskosten sind tierischer hoch und du musst wirklich ganz schön jonglieren, um das so hinzukriegen.
Ja.
Und du weißt einfach, es ist kein großes Sicherheitssystem da. Auf der anderen Seite, meine Schwester lebt in einem kleinen schottischen Ort und da ist das so. Sie war erst hier und sie hat mich auch besucht und wir haben uns unterhalten und sie sagte auch, also dieses Socializing, dieses, also sich immer wieder treffen und sich umeinander kümmern, ist natürlich ausgeprägt. Dort, wo der Staat sich nicht besonders kümmert. Also der Staat kümmert sich nicht großartig um die Leute, also müssen die das irgendwie selber machen. Und das bedeutet zum Beispiel, dass Weihnachten da in dem Ort keiner allein ist. Die sagt sie dann, ist der Pappbesitzer sagt, okay, ihr könnt meinen Papp benutzen. Ein paar ältere Damen haben sich zusammengeschlossen und ein paar jüngere haben gekocht. Der Taxiunternehmer fährt ein paar von den alten Leuten dahin. Und
nee, wie toll.
Da wird eben Weihnachten gefeiert, ja. Ne, damit keiner allein ist.
Ja.
Das machen die so.
Ja.
Das ist auch ganz selbstverständlich, dass die das so machen und sich dann darum kümmern. Und es ist völlig klar, wenn die einkaufen fahren, dass sie mal eben bei der Nachbarin, die weit über 90 ist, mal fragen, brauchst du was, sollen wir dir was mitbringen? Da wird kein großes Theater drum gemacht, das ist einfach so, weil es ist kein Bringedienst da. Muss jemand anders übernehmen. Und das ist natürlich so eine Art... Wir haben inzwischen, glaube ich, in Deutschland so ein bisschen verlernt, uns aufeinander zu verlassen. Dieses Gefühl, dass auch ein anderer da ist, den man um Hilfe bitten könnte, ist nicht besonders groß. Erstmal haben wir Schwierigkeiten, damit generell um Hilfe zu bitten. Das kenne ich ja auch. Aber auch, dass wir immer irgendwie es gewohnt sind, dass der Staat etwas tut. Du brauchst doch bloß, irgendwo ist irgendwas. Was weiß ich, da liegt was auf der Straße, ein Baum ist umgekippt, keine Ahnung, irgendwas, eine Mülltonne umgekippt und prompt von irgendwem hörst du den Satz, na, da müsste aber auch mal aufgeräumt werden. Wo ist denn die Straßenmeierei? Meisterei.
Straßenmeierei ist süß.
Ne? Süß, ne? Ja. Super, Frau Lohstroh. Deutsche Sprache, schwere Sprache.
Ganz wach,
und sowas, da, das also, dass wir eigentlich immer nach jemandem rufen.
Unsere, die Gerichte sind voll.
Die Gerichte sind voll.
So kleinen Sachen, ja.
Die Deutschen sind Leute, die sich ständig versichern. Wir haben Versicherung für alles. einfach weil wir so ein, wir haben so ein Sicherheitsbedürfnis und wir sind recht obrigkeitsgläubig. Also wann hörst du mal jemanden, der so, rutsch mir noch einen Buckel runter, das mache ich jetzt selbst. Da ist sogar der also selbst im täglichen Gespräch kommt öfter mal so ein Satz, müsst ihr mal drauf achten, darf man denn überhaupt dies und das tun? Eigentlich doch ein blöder Satz, ne? Wieso mache ich es nicht erstmal und dann sehe ich ja, was passiert?
Naja, da gibt's, weil ja wirklich viele Regeln hier sind, es wird ja alles irgendwie
geregelt. Ja, aber
geregelt.
Ist das nicht schlimm?
Ja, aber so ist es.
Aber vieles geht auch gegen ein menschliches Miteinander. Also, wenn ich keine Stühle auf den Bürgersteig stellen kann, obwohl er 6 Meter breit ist und vielleicht einfach nur einen Augenblick da sitzen will und dann habe ich schon eine Ordnungswidrigkeit und frag mich nicht, was es so für skurrile Dinge gibt. Das geht ja gegen das Menschliche. Das ist es ja.
Aber das ist, was du vorhin auch gesagt hast, die Bürokratie und das Beklagen, jetzt kommen wir wieder zur Wirtschaft, beklagt auch die Wirtschaft zu Recht, ist so immens. Du musst ja wirklich, du musst ja, wenn du dich selbstständig machen kannst, du brauchst ja Berater ohne Ende und ganz vorne ist der Steuerberater, damit du überhaupt einigermaßen durchblickst und damit du nicht gleich pleite gehst. Ne?
Ja.
Es gibt ja so einen Satz, wo kein Kläger ist, ist auch kein Richter, ja, also kann man so oder so sehen, aber auch wirklich mal, wie du sagst, mit den Stühlen, ja, denn was kann passieren? Worst case ist, die Polizei kommt plötzlich längst und sagt, sie dürfen hier nicht stehen und haben sie eine Genehmigung. Ja, okay, dann packt sie die Stühle wieder ein. Aber vielleicht auch manchmal sagen, so, ich gehe jetzt, und jetzt kommen wir wieder zum Thema Angst, ich gehe auch mal gegen meine Befürchtung, gegen meine Angst.
Ja.
Alles legal, ne? Wir verstehen uns richtig, ne? Also alles so in dem Sinne, du tust keinem anderen weh damit, aber du tust etwas Gutes.
Also ich denke so an etwas, was uns das menschliche Miteinander, das wäre für mich entscheidend. Und da, wenn es da irgendwo an so Grenzen kommt, dass man sich darüber ein bisschen hinwegsetzt, ich wäre nie auf der kriminellen Schiene.
Nein, du bist
überhaupt nicht.
Ja, ich auch nicht.
Aber solche Sätze, dass, also so Sachen, dass man bestimmte Dinge nicht mitbringen kann, weil dann brauchst du erstmal eine Vollmacht und brauchst dies. Ja, verstehe ich alles, aber meine Güte, manches ist auch wirklich ein bisschen übertrieben.
Aber
vor allem, wenn sich sowieso alle schon kennen.
Und eigentlich bewegen wir uns wieder zu zu den, in dem Bereich, den ich jetzt sowieso so zu fassen habe, psychologische Sicherheit, ja, das Gefühl, ich bin sicher, auch in meiner Umgebung, ne, und mit den Leuten, die mich umgeben, in meiner Nachbarschaft, in meiner Freundesklicke, in meiner Familie, fühle ich mich sicher und aufgehoben. Das ist dermaßen stressreduzierend. Also wirklich zu wissen, wir haben vorhin so oder gestern drüber geredet, so wer so in unserem Netzwerk, wir haben ja nun beide keine Kinder, also wer uns zur Seite stehen würde, wenn irgendwas passiert. Und da kamen wirklich 4, 5 Leute, wo wir 100% wissen, was immer auch passiert, die kümmern sich. Mhm. Und die kümmern sich auch um uns. Und das haben sie auch schon bewiesen, das ist ja auch wichtig. Ne? Die wissen, wir wissen das. Wir wissen, Thorsten, unser Arztfreund, den können wir jederzeit anrufen, wenn wir Probleme haben. Ne, unsere Christine, die wir jetzt auch eingestellt haben, die ist selbstverständlich für uns, hat sie auch schon 1000 Mal gemacht und 1000 Mal bewiesen. Wir haben Jan, meinen Neffen, der uns sowieso auch immer hilft, der wird auch da sein. Und so haben wir mal so aufgezählt. Oh ja, guck mal an, ne? Die sind jetzt nicht ständig auf der Matte.
Nee, aber man wüsste, also wenn irgendein Problem ist oder als du krank warst oder irgendwie so, das ist jemand, den kann ich anrufen.
Und umgekehrt genauso, ja. Die können uns genauso anrufen und wir helfen auch so. Und das wäre so gegen die Angst. Bitte achtet drauf, wenn es geht, so ein Netzwerk zu haben. Es müssen jetzt nicht 1000 Leute sein, es reichen ein Mensch reicht da oder 2 Menschen und dann es geht dir einfach besser.
Mhm. Ist auch wichtig.
Ja.
Und es müssen gar nicht unbedingt, es müssen nicht unbedingt Verwandte jetzt sein oder Familie oder beste Freunde, sondern es geht darum, dass ihr Vertrauen zu denen habt, zu diesen Menschen. Und wenn es euer Arzt ist, aber wenn ihr dem vertraut und so, dann ist das wichtig, dass der auch jemand ist, wo ihr im Bedarfsfall wirklich euch dran wendet.
Ja.
Und ich sage, nee, ich habe ja keinen und ich will nicht. Und nein, das ist jemand, da könnt ihr Hilfe suchen und solltet das auch tun.
Und dann fragt ihr so lange, bis ihr eine Antwort bekommt, die ihr auch versteht, die okay, ich weiß das, ja. Und mit diesem Hintergrund gehst du auch anders durchs Leben und mit diesem Hintergrund wagst du dich auch in andere Situationen, wenn die dir vielleicht ungeheuer nicht vorkommen. Es gibt diesen wunderbaren Schauspieler, Matthias Brandt heißt der, ne? Der Sohn von Willy Brandt, vom alten Bundeskanzler. Der so schön, Matthias Brandt hat auch Tatortkommissar gespielt, auch ein Sohn. Ne? Und der, habe ich gelesen, hat Folgendes gesagt. Ich bin immer sehr neugierig, Arbeiten anzunehmen, von denen ich nicht weiß, wie ich das machen soll. Das ist geradezu ein Credo. Ich bin überzeugt davon, dass man manchmal Dinge tun muss, vor denen man Angst hat. Jo. Lieber Matthias Brandt, stimmt.
Das denke ich auch.
Ab und zu aus der sogenannten Komfortzone raus.
Und einfach mal etwas probieren, auch wenn es wirklich... Tilly muss jetzt einen Vortrag auf Englisch halten.
Ja, ganz toll.
Und das ist... Ja, ich meine, das ist ja wieder nix. Irgendwie sowas, wo er sagt... Aber es ist immerhin, es ist wieder eine Aufgabe, es ist wieder spannend.
Ja.
Ich finde das toll. Ich mache gern Dinge, die ich noch nicht gemacht habe.
Also ich bin ja da eher so ein bisschen, muss das sein. Aber ich habe mir auch Hilfe und geholt. Ich kriege jetzt einmal in der Woche, um mein Englisch wieder aufzufrischen, kriege ein bisschen Sprachunterricht und Annika hilft mir, die spricht toll Englisch und Henrike wird auch nochmal beglückt werden. Sie muss sich das auch nochmal angucken. Also Annikas Schwester, die in Schottland lebt. Also ich hole mir ja Hilfe drumherum. Und ganz ehrlich, je mehr ich mich damit beschäftige, umso interessanter und eigentlich, das ist jetzt so gut 4 Wochen, umso kribbeliger wird das Ganze. Ich bin ja nun auch... Ich stehe auch gerne auf der Bühne.
Du bist eine Rampensau, natürlich.
Danke, ja. Trotzdem, Baby. Das Ganze auf Deutsch ist noch einfach. Ja, ist egal.
Nur, das ist ja
aber
mal
so.
Auf
aber
Englisch
das bringt, ja, und das bringt unser Gehirn auch mal wieder so in Gang.
Ja.
Ihr wisst doch, wie das ist, wenn man nicht täglich etwas benutzt, dann freust du das ein bisschen, ne?
Ja, natürlich. Das Englisch. Mensch, die meisten von uns haben Englisch in der Schule gelernt. Mhm. Und wenn wir das nicht täglich brauchen, das dann nach Jahren wieder rauszuholen. Eieiei.
Aber nicht übrig war geblieben. Es ganz gut, dass sie jetzt erstmal in Los Angeles waren, um so ein Gefühl, wobei deren Englisch, naja, okay.
Nur heißt ja auch heute unsere Sendung gegen die Angst. Vielleicht sollten wir erstmal klären, was Angst überhaupt ist. Du hast ja schon erwähnt, dass Angst etwas ist, was wichtig für uns ist, weil es ein Alarmsystem ist.
Ja.
Warum haben wir Menschen eigentlich Angst? Also damit es uns warnt vor Dingen, die jetzt nicht so gut sind. Mhm. Aber das kann ich mir immer schwer erklären bei Dingen, die jetzt eigentlich nicht weiter tragisch sind. Also
zum Beispiel? Reden wir über Spinnen?
Ja, zum Beispiel. Also Phobien ist noch was anderes. Mhm. Das sind ja richtig... Das sind ja
isolierte Ängste vor bestimmten Gegenständen oder Spinnen und so. Deswegen isolierte Phobien, so Spinnen. Mhm. Da gibt es tausend Theorien, warum wir auch...
Das ist ja noch ein bisschen was anderes.
Oder Klaustrophobie, also die Angst vor engen Räumen. Mhm. Oder,
das sind ja so richtig, das würde ich auch schon fast... Nein, nicht gerade. Sind das schon Angsterkrankungen?
Ja.
Ja, ne?
Also nochmal so ganz kurz, wenn man das gerne verwechselt. Klaustrophobie ist die Angst in engen Räumen, im Fahrstuhl, auch im Flugzeug und so weiter. Und es gibt die Agoraphobie.
Das ist die Angst vor Angorapolis.
Das ist ja vor Kaninchen, ne?
Entschuldigung.
Ja, blöder Spruch. Da versucht man einmal am Morgen ernsthaft. Eine Agoraphobie ist tatsächlich das, was man als Platzangst bezeichnen kann. Die Angst vor weiten Plätzen. Und die so weit gehen kann, dass man gar nicht mehr die Wohnung verlassen mag, weil man Angst hat vor dem Rausgehen. Mhm. Da könnte was passieren. Ich bekomme keine Hilfe. Ich komme auf offenen Platz zu. Und das sind, wenn man das, da gibt es Diagnoseschemata, nachdem man das diagnostizieren kann. Und das sind Ängste, die behandelt werden können und auch müssen, damit sie sich nicht ausbreiten. Dann hätten wir die generalisierte Angst, wo du merkst, ich habe jetzt plötzlich auch Angst vor dem Autofahren und Angst vor das. Die Angst nimmt immer weiter Raum ein und du wirst eigentlich immer von der Angst immer weiter verdrückt, ja, oder wie kann man eingeengt,
ja. Genau. Dass du irgendwann das Gefühl hast, du hast soziale Ängste, du hast Angst vor anderen Menschen, du hast Angst vor Plätzen, du hast Angst eigentlich vom Leben.
Ja.
Nun ist das aber, wenn wir jetzt mal diesen Part wegnehmen, der jetzt so in die doch etwas krankhaft,
ja,
so geht, sondern so, wir haben ja täglich auch irgendwo Angst, ne? Mhm. So, weil es plötzlich dunkel ist oder das kommt ja meistens, weil wir Bilder im Kopf haben. Mhm. Also nehmen wir doch das. Also ich gehe durch den Hausflur, plötzlich geht das Licht aus, weil ich vergessen habe zu drücken. Mhm. Und ich kriege so einen kleinen Hopser, weil ich es nicht mag, im Dunkeln beispielsweise im Hausflur unterwegs zu sein.
Ja.
Weil ich ja nicht sehe, wer hinter der nächsten Ecke lauert. Als ob jemand hinter der nächsten Ecke lauert.
Und nur im Dunkeln,
so ein Quatsch. Aber es ist so, das ist eine Konditionierung irgendwann mal oder durch Filme oder keine Ahnung, durch die Fantasie und so. Oder ich bin irgendwo, was weiß ich, und mir fällt irgendwas runter und ich habe Angst, dass es viel zu laut war. Oder ich diffus im Krankenhaus, irgendwo in der Zahnarztpraxis, keine Ahnung. Ängste können wir ja überall haben. Und das sind so diese Minutenängste, ne?
Ja.
Vor einer neuen Situation.
Ja.
Vor einer Prüfung, und das heißt ja noch lange nicht, dass ich schon Prüfungsangst habe. Das ist ja erst, wenn ich das dauerhaft habe und jede Prüfung irgendwie in Satz setze, weil ich aber viel zu aufgeregt bin und das überhaupt mich überhaupt nicht konzentrieren kann und das sortieren kann. Genauso wie viele mögen Spinnen nicht besonders und erschrecken sich auch, wenn da so ein Tier, aber die haben keine Spinnenphobie, dass sie nun davon träumen und jeden Raum detektieren und wenn da eine ist, dann stört es sie auch nicht so. Es ist so, also ich glaube, dass wir viele Ängste verstehen, weil wir sie in vielen Bereichen haben, bevor sie bei jemandem eine Phobie oder eine Erkrankung werden kann. Aber diese normalen Ängste, die wir so tagtäglich haben, wo kommt das bloß her? Warum haben wir das?
Zum einen, ich sag's mal, du hast vollkommen recht, für ein Kriterium für eine krankhafte Angst ist tatsächlich erstmal der Leidensdruck. Du leidest unter den Ängsten. Du möchtest unbedingt gerne fliegen und kannst es aber nicht und drehst schon durch, wenn du daran denkst. So, Annika guckt mich mit großen Augen an, sie mag auch nicht mehr so gerne fliegen. Hat sie früher mal ein Round-the-World-Ticket zusammengeflogen und jetzt nicht mehr. So, also der Leidensdruck ist da. Dann, dass es über einen längeren Zeitraum hinweg ist, also nicht nur mal, sondern wirklich so. Und das eigentlich auch der Kontrollverlust, ne? Dass du das Gefühl hast, so es schränkt auch mein Leben immer weiter ein und es wird immer weniger so. Aber die sogenannten Alltagsängste oder normalen Ängste, ich glaube schon, diese Angst zum Beispiel im Dunkeln oder vor dem Dunkeln oder im Dunkeln alleine zu sein, vielleicht hat es sogar eine alte evolutionäre Wurzel, weil im Dunkeln kannst du Angreifer, kannst du wilde Tiere einfach nicht so gut sehen und zu spät bemerken und dann ist der Säbelzahntiger da und dann hast du ein Problem. Aber du kannst auch schon als Kind, wenn plötzlich im Dunkeln und deine Mutti bekam plötzlich Angst und du hast es die Angst gemerkt und das setzt sich in dir fest. So solche Sachen. Also es gibt meistens schon, wenn du genauer guckst, schon irgendwie einen Grund.
Mhm. Ne? Also auch so Ängste, die so ein bisschen diffuser sind, wie Verlustangst oder
ja, aber oder, das ist oder ja, sowas. Ne? Das sind für mich auch, das sind so urmenschliche Ängste, die, wenn die jemand nicht hat, würde ich eher vorsichtig sein, denken, was, du hast keine Angst, deine Liebste zu verlieren, was ja toll ist, aber es ist tatsächlich, wenn man überlegt, wir haben uns ja nur eine Zeit lang in diesem Leben. Und wenn man dann so denkt, aber was wäre denn, wenn du nicht mehr da bist, dass ich dann ein mulmiges Gefühl bekomme, vielleicht sogar Angst, würde ich auch nicht als krankhaft bezeichnen.
Nein, weil das wiederum zeigt dir ja, dass dir was wert ist und dass du dich besonders engagieren kannst, um die Momente zu genießen. Genau. Wenn du keine Angst hast, musst du auch um nichts kämpfen. Ja. Und da sind wir wieder beim Thema von letzte Woche, no struggle, no progress. Mhm. Wenn du für nichts kämpfst, dann, wir hatten allerdings auch eine Zuschrift, fällt mir dazu gerade ein. Oh, die habe ich jetzt nicht parat.
Nee, aber ich habe sie auch noch, Entschuldigung, wenn du uns hörst, ja, kannst du genau. Jetzt den Namen nicht haben. Aber du hast ganz richtig gesagt, nee Leute, ich finde es gar nicht so schlimm, wenn junge Leute nicht um alles kämpfen müssen. Warum? Wir Älteren mussten um vieles kämpfen. Warum sollen sie nicht ihr Leben auch genießen, ohne um alles zu kämpfen? Das stimmt, ja. Man muss nicht um alles kämpfen, aber es, wie soll ich sagen, der Reiz, etwas zu erreichen und auch was Ängste angeht, gegen eine Angst anzugehen und dann nachher, wie ich vielleicht hoffentlich nach meinem Vorteil, dann nachher strahlend dazustehen, Applaus zu kriegen und ich habe es geschafft, das durchflutet natürlich Körper und Geist mit allen möglichen wunderbaren Glückshormonen. Du fühlst dich, was ein Selbstwertgefühl geht nach oben. Als wenn du einfach alles nur so im lauwarmen Bereich so über dich ergehen lässt.
Also ich verstehe es aus der Erwachsenensicht, dass man natürlich das Beste für seine Kinder, für die junge Generation möchte und sich auch freut, wenn die nicht für alles kämpfen muss. Aber auf der anderen Seite finde ich es aber gut, wenn es doch einige Sachen gibt, für die man einstehen muss. Einfach weil es die eigene Position dann mehr fördert und weil es einem dann doch mehr wert ist. Ja. Und Selbstbewusstsein steigert sich eben, wenn ich Erfolgserlebnisse habe. Mhm. Und wenn es auch nicht so selbstverständlich ist. Wenn ich jede Klamotte kriege, die ich haben möchte, einfach so, und ich sage nur, ich hätte jetzt gern immer noch einen Tommy Hilfiger und ein Job-T-Shirt, ich kriege das alles. Wo ist, und dann soll ich eines Tages plötzlich dafür selber arbeiten?
Ja.
Wieso? Mutti hat doch immer bezahlt, Papa hat doch immer Geld gehabt. Also wie?
Und auch so dieses.
Geht das nicht weiter hier? Das heißt, ich kann natürlich irgendwie damit auch so eine, wenn ich die Kinder nicht für irgendwas kämpfen lasse, kann ich natürlich oder sich einsetzen lasse, kann ich natürlich auch uninteressierte Kinder entwickeln. Das hängt jetzt immer vom Kind ab.
Ja.
Und wie ich das Ganze gestalte.
Ja.
Aber wenn ich mit dem Kind immer schon gejobbt habe oder es da angeregt habe, dass es arbeitet, um Geld zu verdienen und hat einen ganz guten Einblick in Geld und weiß, was kostet. Und dann kriegt es einen Pullover und weiß das auch zu schätzen, ist vielleicht ein bisschen sinnvoller. Also
oder
es kommt immer drauf an, aber.
Oder es hat sich den Pullover vielleicht teilweise mit erarbeitet oder hat damit gejobbt und so. Das ist schon ein anderes Gefühl. Überhaupt, also psychische Weiterentwicklung, soziale Weiterentwicklung findet ja auch nur statt, wenn du dich mal aus deiner wohligen Komfortzone rauswagst, so peu à peu, etwas Neues ausprobierst, dann kannst du immer noch entscheiden, ist das was für mich oder nicht?
Wie gegen bei Hobbys, die Angst, ne? Dich entscheiden?
Gegen die Angst dann entscheiden. Und dann hast du die Erfahrung gemacht und dann kannst du immer noch sagen, nee, ist nicht meins, aber ich habe es ausprobiert. Mhm. Und damit kannst du auch sagen, gut, okay, abgehakt.
Ja.
Und dazu, Leute, da kommen wir nicht dran vorbei. Mein Lieblingsgedicht von Hermann Hesse, Stufen, wohl auch eines seiner berühmtesten Gedichte. Und ihr kennt, also viele werden es kennen. Und es gibt einen Pater, den lese ich mal kurz vor. Er schrieb, es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindungen zu geben. Und in jedem Anfang wohnt ein Zauberende, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Gerade der letzte Satz, ne? Der ist ja bekannt.
Der ist ja sehr bekannt. Mhm.
Und so deswegen Stufen, also dass du in deinem Leben durchaus verschiedene Stufen eben halt auch erklimmst und erreichst. Und dass du, wenn du, dass das Leben nicht dafür gemacht ist, an einer Stufe irgendwo kleben und hängen zu bleiben, sondern dass du, wenn die Umstände es erfordern oder wenn du auch Lust dazu hast, sagst du, okay, das habe ich jetzt auch relativ sicher, weiß ich, wie es funktioniert. Jetzt gucke ich mal, wie es weitergeht. Das mag anstrengend sein und mag auch mit Angst behaftet sein, aber wenn du das dann schaffst, dann ist es wirklich eine Weiterentwicklung. Mhm.
Und da ist es dann auch wichtig, auch so einen Realismus-Check zu machen. Also, um nochmal auf diese Mail zurückzukommen, die uns geschickt worden ist, wo ich den Namen jetzt leider vergessen habe.
Claudia.
Nee,
oder die andere.
Die gesagt hat, also dass Kinder ja nicht für alles kämpfen müssen. Also wenn du selber eine ganz furchtbare Kindheit hattest und musstest wirklich, meinetwegen unter ganz großen Armutsvorzeichen, und du musstest wirklich um jede Freiheit kämpfen, um jeden Kaugummi und um jeden Schulheft und um alles, weil deine Eltern vielleicht streng waren, arm waren, keine Ahnung, dann ist das etwas, was ich auf keinen Fall für meine Kinder haben möchte, das ist klar. Aber ein vollkommenes ohne Struggle würde ich auch nicht wollen. Also deshalb so in so einem realistischen Rahmen fände ich das schon irgendwie ganz gut.
Im Idealfall für mich ist, wenn man Eltern gehabt hat oder hat immer noch, oder ihr seid selbst Eltern und habt Kinder, dass man sagt, ich traue dir das zu. Auf dem Spielplatz oder also realistisch natürlich, hallo, im sicheren Rahmen. Ich traue dir das zu und ich bin am Anfang, bin ich im Hintergrund. Ja. Ich achte drauf, dass du nicht von der Schaukel fällst, vom Gerüst fällst, aber mal gucken, ob du noch eine Stufe weiter kannst. Mhm. Und dann könnt ihr sehen und dann könnt ihr einen Realismus-Check machen, funktioniert das oder nicht. Und jeder sieht es gerade bei Kindern, wie die sich freuen, wenn sie es wirklich geschafft haben.
Richtig.
Und dann kommt das Zauberwort allein. Und dann musst du gucken, wie mutig du als Mutti oder Vati bist und das wirklich allein. Oder ob du sagst, okay, du allein, aber ich immer noch im Hintergrund. Mhm. Dieser sichere Hafen, den du an Camp bietest.
Richtig.
Und das bleibt, wenn du so aufwächst im Idealfall, das bleibt in dir drin stecken. Weil du hast dann das Gefühl, ich habe schon so viel in meinem Leben geschafft auch. Und ich habe auch von meinen Eltern und von Freunden immer gesagt bekommen, wir trauen dir das zu, du schaffst es. Und dann probiere ich es. Und dieses, ich bin großer Freund davon, Sachen zu probieren, um danach zu entscheiden, ist was oder, oh nee, komm. Also mich würdest du nie zum Bungee-Jumping kriegen, wirklich nicht. Bungee-Jumping, welches Gummiband soll mich halten? Nummer eins. Nummer zwei ist, wie ich sehe mich da mit meiner Fantasie so ein Gummiband unten aufstoßen, ding, weißt du, wie so Gummitwist. Nee. Und mein Leben ist nicht so langweilig, dass ich diese Aufregung haben muss. Nein.
Ich habe in Neuseeland, als ich in Neuseeland war, habe ich gesehen, wo das mal seinen Ursprung hatte, auf der Brücke. Alles klar. Nie im Leben. Nee.
Oder weißt du noch, wir waren vor, das ist lange her, in Amerika in Cape Canaveral, da wo die Raketen so losgejagt worden sind. Und da gibt es immer noch, das war super spannend, da ist in einem großen Schauraum, so ein Schauraum, eine Rakete, die damals nicht abgefeuert wurde.
Ja, irgendwie so Apollo und irgendwas.
Und im Originalzustand. Und da hast du erstens mal gesehen, wie lang so ein Ding ist. Und dann, Leute, ist da ganz vorne so eine ganz, ganz kleine Kapsel. Da sind die Piloten, die Astronauten drin. Auch da wieder Realismus steckt. Da würdest du nie reinkommen. Ich brauche da doppelte Größe mindestens. Und zweitens, no.
Mit und so du viel weißt, Dynamit diese 100 Meter hinter dir, da sitzt du da auf, ich weiß nicht, wie viele Tonnen Treibstoff und so.
Und ich mit meinem Orientieren, du kannst mich da oben hinschicken. Ich wusste ja sowieso nicht so richtig, wo ich bin.
Super. Ja.
Also die Herausforderung und die Sachen, die man erleben möchte, wenn du einen Traum hast und der, und du willst darauf hinarbeiten, dann mal los.
Ja, aber das ist ja ein wichtiger Punkt. Also, dass du, wenn du einen Traum hast, du hast ein Ziel, wenn du weißt, warum, kriegst du auch das Wie besser hin.
So ist es.
Und das bedeutet ja immer, dass du dich ja auch der Angst stellst. So, jetzt haben wir geklärt, dass es Ängste gibt. Jetzt, warum ist es eigentlich so wichtig, sich seinen Ängsten zu stellen und teilweise gegen die Angst anzugehen? Weil das setzen wir immer so voraus, dass wir die Angst, dass wir da ja ein bisschen gegen angehen wollen.
Wenn du das nicht willst, also wenn du sagst, nein, ich würde gerne XY gerne machen, aber ich habe Angst davor, aber diese Angst ist nicht unrealistisch, ja, es kann beim Autofahren was passieren, beim Fliegen was passieren, aber ich will es unbedingt. Denn dagegen anzugehen, auch mit Hilfe gerne, erweitert einfach deine Lebensqualität, erweitert deinen Lebensradius, du kannst mehr machen. Du hast das Gefühl von Freiheit, von größerer Freiheit. Und was ich vorhin schon sagte, es steigert auch dein Selbstwertgefühl. Wie toll, ich habe es wirklich geschafft. Jetzt, wo wir Europameisterschaft ja gesehen haben, auch ne, die letzten Tage, diesen Traum, ich könnte was erreichen und dafür zu arbeiten und wenn du verletzt bist, gegen diese Angst anzugehen und weiter wieder trainieren und wieder in Gänge kommen, um dann da nachher zu stehen, glaub mir, das hat viel, viel auch mit Angstüberwindung zu tun.
Oder eben in eine Demo zu gehen.
Oder in eine
und
Demo
zu sagen, ich überwinde die Angst vor und tue etwas dagegen aktiv. Ich glaube, das ist immer dieses aktiv. Denn wenn du nichts tust,
wird die Angst stärker. Ja.
Wird die Angst stärker und du weißt ja, das ist ja das Verrückte, es ist schlimm, wenn man etwas Schlimmes tut, aber es ist auch schlimm, wenn du Schlimmes geschehen lässt und nichts tust. Das ist ja auch richtig natürlich übel. Ne?
Weil dir denn deine Angst wichtiger ist, als jemand anderen zu haben.
Ja, Mahatma Gandhi, ist ja immer so mein...
Oh, das ist ein schöner Schlussspruch.
Wenn du etwas wagst, wächst dein Mut. Wenn du zögerst, die Angst.
So.
Und das finde ich so großartig.
Das sind so weise Männer gewesen. Ja, genau. So ist es.
Und der Schlusssatz, Angst beginnt im Kopf, Mut auch.
Ach, ich knie nieder. Damit, ihr Lieben, denke ich, lassen wir euch jetzt erstmal allein mit diesen beiden schönen Sätzen. Ne?
Ja, jetzt könnt ihr mal sehen, was wir mit diesem Chaos anfangen.
Ich hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen, ihr seid munter und ihr schreibt uns weiter so munter wie beim letzten Mal auch.
Und denkt ein bisschen über Mut und Angst nach, wie das so in eurem Leben vielleicht ist. Und dass wir eigentlich alle viel mutiger sind, als wir uns das immer so vorstellen.
Ja.
Und dass wir die Angst nicht gewinnen lassen können.
Und jetzt wirklich der allerletzte Satz, der Psychosatz, der Weg aus der Angst führt durch die Angst.
Ja.
Lass du nicht klein kriegen. Und wir sehen und hören uns, wir hören uns mehr, als wir es sehen, nächste Woche, beim Sonntag.
Ja, wenn es wieder heißt, Psychologen beim Frühstück. Und dann wollen wir mal sehen, was wir dann Leckeres essen. Heute ist es ja relativ mager hier. Das ist ein bisschen Tee, ein bisschen Brot, ein bisschen Käse. Gott, also da müssen wir aber mal wieder richtig zulangen hier.
Ja, ich mache aus, dann schlagen wir jetzt richtig zu.
Ja. Bis dann. Also ihr Lieben, habt einen schönen Sonntag und eine tolle Woche. Bis dann. Tschüss.